Lass uns anfangen, darüber nachzudenken, was Jesus für uns getan hat, angefangen in Gethsemane. Jesaja beschreibt das ja. Er wurde verachtet und geschlagen. Und wir hielten ihn für von Gott verstoßen. Aber für wahr, er litt für uns. Und er nahm auf sich unsere Schuld. Und dass die Strafe auf ihm ruht, ist uns Freiheit geworden. In seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Da werden die Punkte alle so beschrieben. Lasst uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das Abendmahl feiern. Das ist das allererste und wichtigste, warum wir Abendmahl feiern. Das mag nichts Neues für euch sein. Und trotzdem kann man das intensiv betreiben oder man kann es lässig betreiben. Also, so wie Claudia gerade gesagt hat zur Anbetungszeitung, lass uns die Lieder singen und lass uns überlegen, was wir da singen und lass es uns meinen. Und lass uns eben nicht einfach nur singen, weil wir immer singen. Genauso lass uns nicht einfach das Abendmahl nehmen, weil wir immer das Abendmahl nehmen, einmal im Monat. Sondern lass es uns voller Bewusstsein nehmen. Das zweite ist das Zeichen des Glaubens. Die Grundlage dafür, dass wir das Abendmahl einnehmen, ist ganz wichtig, dass wir glauben, das hat er für mich getan. Das hat er für mich getan. Ja? Der starb aus Liebe für mich und nicht, das ist so eine allgemeine Sache gewesen, irgendwie so für die Menschheit, sondern ich nehme das Brot, ich nehme den Wein. Ich weiß, das komme ich auch gleich noch zu, es geht um Gemeinschaft, aber es geht auch um diese individuelle Beziehung zwischen mir und Gott. Und es macht gar keinen Sinn, das Abendmahl zu nehmen, weil wir das hier so machen in Deutschland. Es macht keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn ich glaube, dass das, was ich da tue, für mich eine Bedeutung hat. Also die Grundlage des Abendmahls ist der persönliche Glaube, dein persönliches Vertrauen in das, was Jesus getan hat, dass er es für dich getan hat. Ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle vorlesen aus Johannes 6, 51 bis 56. Ich habe schon angedeutet, dass Jesus manchmal sehr krass über solche Dinge geredet hat. Bis dahin, dass ganz viele ihn verlassen haben. Und das lesen wir mal. Er sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und die Juden haben sofort assoziiert Manna in der Wüste. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Da werden die Ersten unruhig. Das Brot, das ich ihnen geben werde, ist mein Fleisch, ist mein Körper. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagt zu ihnen, Amen, Amen, was so viel heißt, so ist es. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich kann das verstehen, dass die da wütend über Jesus wurden. Und letztendlich sind alle weggegangen und Jesus fragt seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt dann, ja, wo sollen wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Aber was Jesus mit Sicherheit nicht wollte, indem er das beschrieben hat, ist, dass er die Leute zu Kannibalen machen wollte. Mit Sicherheit nicht. So nach dem Motto, hier, beiß mal ab, es ist mein Leib. Das ist nicht, was er sagen wollte. Dass das nicht zu verstehen war in der Situation und wir einen viel mehr Vorteile haben, aus dem Rückblick heraus das zu verstehen, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, dass Jesus auch nicht wollte, dass wir glauben, dass in diesem Brot und in diesem Wein oder Traubensaft stoffliche Kräfte liegen. Mystik ist das. Ich sage, das ist jetzt was in mir irgendwie was erzeugt. Es wird verdaut wie jedes andere. Die Frage ist, was ist unser Glaube im Hinblick auf das, was die Symbolik von Brot und Wein ist? Wir sollen unseren Glauben nicht investieren in die Symbolik, sondern in die, worauf die Symbolik hinweist. Das ist immer so bei Zeichen. Zeichen zeigen auf etwas. Und es geht nicht um das Zeichen, sondern es geht um das, worauf das Zeichen zeigt. Ja? Und das ist wichtig herauszufinden. Was zeigt Brot und Wein? Wofür hat Jesus es benannt? Und ich denke, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat, um zu sagen, Es geht hier um die Aufnahme meiner selbst. Es geht darum, dass du mich in dein Herz aufnimmst, dass du mich in dein Leben hineinholst, dass ich eine so große Präsenz in deinem Leben habe, wie als würdest du mich essen. Als würdest du mich verdauen. Als wäre ich in dir. So eine intensive Beziehung will ich zu dir haben. Deswegen essen wir was. Deswegen trinken wir was. Das ist der Sinn von dieser körperlichen Aufnahme. Also es geht mehr um den Glauben dessen, was in unserem Herzen passiert, als was in unserem Magen passiert. Ja? Gut, also ich denke, mit den Symbolen Brot und Wein oder wir nehmen Traubensaft, wollen wir ausdrücken, dass wir eigentlich Jesus einladen, in unser Herz zu kommen. Das ist eigentlich die Ausdrucksform dessen, was wir gleich tun werden. Also Zeichen des Glaubens. Als nächstes Zeichen des Versprechens oder des Bundes. Wie ich schon gesagt habe, ist sowohl im Passahlamm als auch in dem, was Jesus sagt. Er sagt hier, dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Er sagt also eindeutig, hier geht es um einen Vertrag, den wir schließen. Ein Kontrakt. Und wer Abendmahl einnimmt, schließt einen Vertrag. Er drückt im Grunde damit aus, ich verspreche Jesus, ich bleibe bei dir. Jesus verspricht, ich bin bei dir. Wir versprechen Jesus, ich bleibe bei dir. Wir schließen einen Bund mit Jesus. Und wenn wir diesen Bund geschlossen haben, dann gibt es als ersten Ausdruck im Glauben, also wenn man damit angefangen hat, gibt es eigentlich die Taufe und dann das Abendmahl als anderes Zeichen. Aber Taufe und Abendmahl drücken im Grunde das Gleiche aus. Gibt es ein paar Nuancen, aber eigentlich geht es um das Gleiche. So, jetzt sind wir aber beim Abendmahl und Jesus sagt, das könnt ihr in Lukas 20 nachlesen oder in den Einsetzungsworten von Paulus im Korintherbrief. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dies ist der Kelch, der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was für ein Bund ist das? Das ist einerseits der Bund, den Gott mit dir persönlich schließt. Das ist andererseits der Bund, den Gott mit seinen Kindern als Gottesvolk schließt. So wie das Passa ein Zeichen des Vertrages von Gott mit den Israeliten war, ist das Abendmahl das Bundeszeichen mit dem neuen Gottesvolk, was aus allen Nationen zusammengesetzt werden kann, von allen Menschen, die glauben, dass Jesus für sie persönlich das Leben gegeben hat, die das im Glauben annehmen, die sagen, das ist auch notwendig, damit meine Sünde vergeben wird. Und es ist nicht dabei geblieben, dass Jesus gestorben ist, sondern er ist auferstanden und er gibt mir eine neue Kraft, ein Leben zu führen, in einer ganz anderen Qualität, aus einer ganz anderen Quelle heraus. Das ist das Zeichen des Bundes. Also es geht um was sehr Essentielles, wenn wir das Abendmahl feiern. Etwas sehr Wesentliches. Als viertes, das Zeichen der Nachfolge. Ich höre auf Jesus und ich tue, was er sagt. Zeichen der Nachfolge. Nachfolge bedeutet ja, dass wir verbindlich bleiben, dass wir bereit sind zu lernen von Jesus, dass wir von unserem Egoismus mehr und mehr Abstand nehmen und mehr sagen, wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen, also nicht im Sinne von gewichtsmäßig, sondern ich muss in meinem Einfluss auf mein Leben muss ich abnehmen und Jesus muss zunehmen. Der muss immer mehr Wertschätzung kriegen in meinem Leben, der muss immer mehr Bedeutung kriegen in meinem Leben. Das ist damit gemeint. Ich bin in der Nachfolge unterwegs, höre auf das, was Jesus sagt und tue, was er sagt. Und ich lerne von ihm. Ich bin gehorsam, bin verbindlich. Jesus wurde da relativ intim. Wir lesen mal in Johannes 13. Da lese ich die Verse 4 und 5. 12 bis 15 und 34 bis 35. Vor dem Abendessen, also vor diesem Abendmahl, legte Jesus die Oberkleider ab und nahm ein leinernes Tuch und umgürtete sich. Und dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Und dann kommt was dazwischen und dann gehe ich mal zu der nächsten Stelle, wo dann Jesus fragt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und das sagt ihr zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr, der Lehrer, euch die Füße gewaschen hat, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Und er wird noch konkreter und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander liebt. Und daran werden die Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr diese Liebe untereinander habt. Jüngerschaft. Jüngerschaft, das Kennzeichen von Jüngerschaft ist gegenseitige Liebe zueinander. Zeichen der Nachfolge. Wir bezeugen also oder zeigen in dem Abendmahl, dass wir uns nicht nur an Jesus halten, sondern auch an Geschwister. Wir drücken nicht nur aus, es geht um meine Beziehung zu Gott, sondern es geht auch um meine Beziehung zu denen, die sonst noch da sind und die an Jesus glauben. Genauso, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Jetzt nicht zwingend, dass wir uns jedes Mal hier die Füße waschen müssen vorher. Es gibt ja Glaubensrichtungen, die machen das. Aber unsere Herzenshaltung sollte diese dienende sein. Unsere Herzenshaltung sollte eine fußwaschende Haltung sein. Dem anderen wirklich zu dienen. Das fünfte Zeichen, Gemeinschaft. Das ist irgendwie ja eine Konsequenz daraus. Wir sind ja mittlerweile von der Beziehung zu Gott, zu unserer zwischenmenschlichen Beziehung gewechselt. Und das beides ist natürlich ein Zeichen auch von Gemeinschaft. Ja, ich möchte mit Jesus und anderen Christen zusammen sein. Ganz einfach. Die Symbolik des Weines, die weist auf das Blut Jesu hin, welches vergossen wurde, damit wir zurück in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Das symbolisiert der Kelch oder der Wein oder der Traubensaft. Der sagt, Jesu Blut wurde vergossen, damit ich zurück in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, kommen kann. Die Symbolik des Brotes, die vorher ein Brot war, ein Brotleib, wird zerbrochen, verteilt und gegessen. Und die Symbolik des Brotes sagt, das, was vorher ganz war, wird in Einzelteile zerbrochen und wieder zu einem geistlichen Leib zusammengefügt. Ja? Und zeigt den Gemeinschaftscharakter zwischen den Menschen, zwischen den Geschwistern, in einer konkreten Gemeinde an einem konkreten Ort. Okay, also wenn ihr Brot nehmt, dann hat das jetzt nicht so sehr was mit der Beziehung zu Gott zu tun, sondern sein Leib wurde zerbrochen zur Gemeinschaft, damit wir Gemeinschaft miteinander haben können. Ich habe mal versucht, mir das vorzustellen und habe dieses Kreuz gesehen und habe so gedacht, so, dieser Balken zeigt das Blut und dieser Balken zeigt das Brot und das L könnte da im Kreuz haben, Blut und dann habe ich das aufgemalt, Blut und Fleisch, so, Blut und Fleisch, so als Kreuz. Das heißt, die Gemeinschaft zu Gott wird sehr stark durch das Blut definiert, durch den Wein, durch den Traubensaft. Und sein Fleisch, sein Körper wurde sehr stark dafür zerbrochen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Fakt ist, das Ganze ist ein Zeichen der Gemeinschaft. Ich weiß, dass sein Leib auch noch für andere Dinge zerbrochen worden ist, für unsere Heilung und so weiter. Alles bekannt, aber mir ging es jetzt um diesen Gemeinschaftsaspekt, wenn ich das mal so auseinanderdröseln durfte. So, das nächste ist das Zeichen der Wiederherstellung. Jesus hat sein Leben nicht nur dafür gegeben, dass wir irgendwie uns besser fühlen, sondern dass wir einen kompletten Wandel erleben als Mensch. Die Bibel redet da von einer Neugeburt, von etwas, was ein Neustart ist und was auf ganz anderen Grundlagen als das bisherige geschieht. Und wenn Gott in unser Herz hineingekommen ist, dann kann er unsere Beziehung heilen, dann kann er unsere Verletzungen heilen, dann kann er uns körperlich heilen, dann kann er uns in jeder Hinsicht wiederherstellen. Alles, was Sünde kaputt gemacht hat, dafür ist Jesus gestorben, damit es wieder heile wird. Und dass wir da in einem Prozess sind und dass nicht alles schnapp, schnapp sofort da ist, das ist nun mal die Tatsache, dass wir noch nicht im Himmel sind, sondern in dieser Zwischenzeit leben. Wir werden immer in dieser Spannung leben, dass Teile der Heilung beginnen, auf dem Wege sind, vollendet sind vielleicht schon. Aber schlussendlich wird alles geklärt sein, wenn Jesus wiederkommt. Also Wiederherstellung. Also wenn wir darüber nachdenken und uns erinnern, was der erste Punkt war, dass unsere Strafe erlassen worden ist, unsere Sünde vergeben ist, dann denken wir auch darüber nach, das genau ist die Voraussetzung, dass wir geheilt werden können, dass wir wiederhergestellt werden können. Untereinander, innerlich, seelisch, körperlich, geistlich, in jeder Hinsicht. Gott denkt da vollständig an uns. Und die Kraft zu dieser Wiederherstellung, die erkennen wir in der Auferstehung. Die erkennen wir in der Auferstehung, wo der Geist Gottes Jesus aus den Toten rausgeholt hat und gesagt hat, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus ist Sieger. Als siebtes, es ist ein Zeichen der Verkündigung. Wenn wir das Abendmahl feiern, in der Form, wie ich es bis jetzt beschrieben habe, dann ist es nicht nur diese persönliche Vergegenwärtigung, ich erinnere mich daran, was Jesus für mich getan hat, sondern es ist auch nicht nur ein Gemeinschaftserlebnis, sondern es ist auch eine Demonstration und eine Proklamation vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wir sind hier nicht unter uns. Habt ihr jetzt gedacht, sind wir aber nicht. Wir sind nicht hier unter uns. Es gibt eine unsichtbare Welt, die auch da ist und der wir etwas zum Ausdruck bringen. Im 1. Korinther 11, Vers 26, in diesen Einsetzungsworten von Paulus an die Korinther, da sagt er, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Gut, wir verkündigen uns auch gegenseitig den Tod des Herrn, aber wir verkündigen ihn auch in die sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Wo habe ich das her? Aus dem Epheserbrief. Da heißt es, jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Epheser 3, Vers 10. Ich lese das vielleicht nochmal vor. Jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und was ist die Tiefe und Weite von Gottes Weisheit, wenn nicht das, was am Kreuz passiert ist? Das ist die Weisheit Gottes. Paulus sagt an einer Stelle mal, denen, die nicht glauben, denen ist das Dummheit. Aber denen, die daran glauben, ist es Kraft Gottes. Das ist ein Geheimnis und das ist die Weisheit, um die es geht. Im Tod Christi wird die Weisheit Gottes deutlich. Und zwar ist die Weisheit folgendes. Gott ist gerecht geblieben. Er hat Sünde nicht 5 Grade sein lassen. Er hat Sünde bestraft. Dafür ist Jesus gestorben. Auf der anderen Seite ist darin seine Gnade sichtbar geworden. Dieser Straferlass, den wir auch schon vom Passahlamm her kennen, der uns zuteil wird als Geschenk, wo wir nichts zu beitragen können, außer zu sagen, danke, ich glaube das für mich persönlich. Diese Kombination aus Gerechtigkeit, wo Gott ganz klar sagt, Sünde lasse ich nicht durchgehen, Sünde braucht ihre Bestrafung, kriegt sie, hat sie in Jesus bekommen, und auf der anderen Seite die Gnade, dass wir dadurch frei ausgehen. Als achtes, das Abendmahl ist ein Zeichen der Erwartung. Ich habe das schon vorgelesen. Ich lese nochmal vor. Denn so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir machen uns auch bewusst, Jesus kommt wieder. Ja, wir sollen nicht nur im Hier und Jetzt sein, sondern wir sollen auch überlegen, was Jesus uns verheißen hat. Wir feiern das Abendmahl aber nur so lange, bis Jesus wiederkommt. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wir vergegenwärtigen uns, dass, wenn er wiederkommt, er uns einlädt zu einem anderen Festmahl, zu einem Hochzeitsmahl, zu einem Mahl, zu dem alle eingeladen sind. Jesus hat diese Gleichnisse über das Festmahl an vielen Stellen gebraucht, um deutlich zu machen, alle sind eingeladen. Und da gibt es Menschen, die lassen sich nicht einladen. Na, dann ladet andere ein. Ja? Aber wenn ich wiederkomme, wird es ein Festmahl geben, ein Hochzeitsmahl. In der Offenbarung im 19. Kapitel steht im Vers 9, der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dass Jesus das Lamm ist und das Lamm Gottes ist, leitet sich ab aus dem, was ich über das Passahlamm erzählt habe. Er ist die endgültige Sühnung unserer Schuld und zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes sind wir eingeladen. Wir dürfen also auch das Abendmahl feiern in dieser Vorausschau auf das, was da kommt. So, jetzt möchte ich uns 8 Fragen stellen. Zu dem Zeichen der Erinnerung, ist ein bisschen klein, deswegen lese ich das vor. Weiß ich, was Jesus für mich getan hat, und bin ich dankbar dafür? Weiß ich, was Jesus getan hat? Habe ich die Bedeutung irgendwie verstanden? Ich kenne Menschen, die sind sehr klar, sagen die, ja, natürlich gibt es Gott. Und irgendwie auch mit Jesus, ja. Aber dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch wurde, um dann wirklich unsere Sünde davonzutragen, da haben dann viele dann doch ein Glaubensproblem. Es ist aber wichtig, vorm Abendmahl sich klarzumachen, Jesus ist gekommen, um die Strafe, meine Strafe, auf sich zu nehmen. Weiß ich, was Jesus für mich getan hat? Und bin ich dankbar dafür? Weil mehr kann ich nicht. Ich kann es nur dankbar annehmen. Ich kann keine Leistung hinzufügen. Ich kann es einfach nur dankbar annehmen. Abendmahl als Zeichen des Glaubens. Glaube ich an Jesus, den Sohn Gottes, und nehme ich sein Opfer für mich persönlich an? Es gibt Menschen, die haben ihr Leben Jesus gegeben, in dem Moment, wo sie das Abendmahl eingenommen haben. Die haben gesagt, ich lade dich in mein Herz ein. Ich würde mal sagen, die meisten, die hier sitzen, haben das irgendwann mal gemacht und drücken durch dieses Zeichen aus. Ich habe dich in mein Herz eingeladen und da soll es bald bleiben. Aber vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, wenn Gott für mich das getan hat, dann möchte ich ihn aufnehmen in mich. Ich symbolisiere das durch Essen, durch Trinken, aber ich will dich einladen in mein Herz, Jesus. Das Abendmahl ist der Moment, wo du das machen kannst. Komm damit und zeig direkt Gott, was du glaubst. Und dass du bereit bist, dieses anzunehmen, persönlich für dich. Abendmahl als Zeichen des Versprechens. Bin ich bereit, eine verbindliche Beziehung mit Gott und mit einer Gemeinde einzugehen? Diese Vertragssituation, dieser Bundescharakter des Abendmahls, ich glaube, der ist viel zu sehr unterbelichtet. Wir entscheiden uns, wenn wir das Abendmahl nehmen, zu mehr als nur das Abendmahl zu nehmen. Wir entscheiden uns dazu, aufgrund seines Opfers in einen Bund einzutreten, verbindlich zu werden. Im Hinblick auf Gott, verbindliche Beziehung zu Gott, und im Hinblick auf eine Gemeinde, eine konkrete Gemeinde, zu der wir gehen. Zeichen als des Abendmahls, als das Zeichen der Nachfolge. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen und mich in eine christliche Gemeinschaft einzuordnen? Denn das ist der Ort, wo Gott seinen Segen hinbefohlen hat, wo Geschwister in einer zusammen sind. Abendmahl als Zeichen der Gemeinschaft. Bin ich hungrig nach Jesus und nach der Gemeinschaft mit ihm? Und ich finde diese Frage für mich immer die wesentlichste, weil ich da oft zu einem, ich weiß nicht so genau, komme. Und es eine Herausforderung ist, das Abendmahl bewusst einzunehmen, auch mit dem Vorsatz, Gott kennt mein Herz, er weiß ganz genau, wie sehr ich das umsetzen kann, in einer verbindlichen Beziehung und Gemeinschaft mit ihm zu leben und auch diesen Hunger nach mehr von ihm zu haben. Er weiß das ganz genau, aber mein Weg ist, dahin zu gehen und dadurch auszudrücken, ich entscheide mich dafür, ich möchte, dass das zunimmt. Beschenke mich mit diesem Hunger nach Gemeinschaft mit dir. Ist mir die Heiligkeit des Leibes bewusst? Und lebe ich deswegen mit den Glaubensgeschwistern im Reinen oder im Frieden? Gibt es da unausgesprochene Dinge? Gibt es da Eifersucht? Gibt es da Neid? Gibt es da Streit? Gibt es da hinterm Rücken reden? Gibt es da diese Dinge? Lasst uns die wirklich wie den Sauerteig auskehren. Und das Abendmahl feiern, wenn uns solche Dinge bewusst werden, mit der ganz klaren Absicht, das kläre ich. Wenn ich es jetzt nicht vorher klären kann, ich werde es auf jeden Fall klären. Ich lasse es nicht auf sich beruhen. Ich möchte, dass mein Respekt dem Leib gegenüber, möchte gerne im Reinen mit den Menschen leben. Abendmahl als Zeichen der Wiederherstellung. Dann schaue ich in mich, schaue ich in meine Verletzlichkeit, schaue ich in meine Beziehung und frage, will ich von Jesus wiederhergestellt oder geheilt oder befreit werden? Und traue ich ihm das auch zu? Das eine ist ja zu wollen, dass man wiederhergestellt wird, das andere ist ja es ihm zuzutrauen. Das Abendmahl als Zeichen der Verkündigung ist verbunden mit der Frage, will ich Gottes Herrschaft ausdrücken und glaube ich, dass es mehr ist als ein Ausdruck von mir und von anderen, vor mir und vor anderen, also sprich verkündige ich, und ist mir das klar, dass ich das auch in die unsichtbare Welt hinaus proklamiere. Und als letztes, das Abendmahl als Zeichen der Erwartungshaltung oder der Erwartung. Erwarte ich, dass Jesus wiederkommt und sehne ich mich danach? Da stelle ich auch des Öfteren fest, da gibt es noch Luft nach oben bei mir, aber ich denke, dass das Abendmahl auch darauf Wert legt, Sonst hätte der Paulus da nicht drauf hingewiesen. Ich möchte euch einfach jetzt mal so ein bisschen meditieren lassen über diese Fragen. Vielleicht sagt man, ach, ich wusste gar nicht, dass das Abendmahl so komplex ist und man sich so viele Fragen stellen muss. Da sind vielleicht auch die eine oder andere Frage, die für euch jetzt gerade heute eine wichtige Frage ist. Und die anderen sind vielleicht im Moment nicht so wichtig. Das kann sein. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass jeder hier irgendwie an einer unterschiedlichen Frage hängen bleibt und das mal mit seinem Gott klärt. Und das wollen wir jetzt machen. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir das Abendmahl feiern. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast, und ich danke dir dafür, dass wir jetzt so in uns gehen dürfen und darüber nachdenken dürfen. Ja, dass du forderst uns auf durch den Paulus, dass wir uns prüfen sollen. Und jetzt haben wir ganz viel verstanden von dem, was das Abendmahl soll. Und jetzt wollen wir es genau aus diesem Zwecke einnehmen. Genau das, was es bedeutet, ist der Grund dafür, dass wir es feiern. Nämlich, dass du bereit warst, dein Leben zu lassen, damit wir straffrei ausgehen, damit uns die Sünde vergeben ist, damit Wiederherstellung möglich ist in unserem eigenen Leben und in unserer Gemeinschaft. Danke, Herr. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Wir preisen dich dafür. Amen.